Ein Brudermord. Es ist erwiesen, dass der Mord auf folgende Weise erfolgte. Schmarr, der Mörder, stellte sich gegen 9 Uhr abends in der mondklaren Nacht an jener Straßenecke auf, wo Wese das Opfer aus der Gasse, in welcher sein Büro lag, in jene Gasse einbiegen musste, in der er wohnte. Kalte, jeden durchschauernde Nachtluft. Aber Schmarr hatte nur ein dünnes, blaues Kleid angezogen. Das Röckchen war überdies aufgeknöpft. Er fühlte keine Kälte. Auch war er immerfort in Bewegung. Seine Mordwaffe, halb Bajonett, halb Küchenmesser, hielt er ganz bloßgelegt immer fest im Griff. Betrachtete das Messer gegen das Mondlicht. Die Schneide blitzte auf. Nicht genug für Schmarr. Er hieb mit ihr gegen die Backsteine des Pflasters, dass es Funken gab. Bereute es vielleicht. Und um den Schaden gut zu machen, strich er mit ihr violinbogenartig über seine Stiefelsohle, während er auf einem Bein stehend, vorgebeugt, gleichzeitig dem Klang des Messers an seinem Stiefel, gleichzeitig in die schicksalsvolle Seitengasse lauschte. Warum duldete das alles der private Pallas, der in der Nähe aus seinem Fenster im 2. Stock alles beobachtete? Ergründe die Menschennatur. Mit hochgeschlagenem Kragen, den Schlafrock um den weiten Leib gegürtet, kopfschüttelnd blickte er hinab. Und 5 Häuser weiter, ihm schräg gegenüber, sah Frau Wese den Fuchspelz über ihrem Nachthemd nach ihrem Manne aus, der heute ungewöhnlich lange zögerte. Endlich ertönt die Türglocke vor Weses Büro, zu laut für eine Türglocke, über die Stadt hin zum Himmel auf, und Wese, der fleißige Nachtarbeiter, tritt dort, in dieser Gasse noch unsichtbar, nur durch das Glockenzeichen angekündigt, aus dem Haus. Gleich zählt das Pflaster seine ruhigen Schritte. Pallas beugt sich weit hervor, er darf nichts versäumen. Frau Wese schließt beruhigt durch die Glocke, klirrend ihr Fenster. Schmarr aber kniet nieder. Da er augenblicklich keine anderen Blößen hat, drückt er nur Gesicht und Hände gegen die Steine. Wo alles friert, glüht Schmarr. Gerade an der Grenze, welche die Gassen scheidet, bleibt Wese stehen, nur mit dem Stock stützt er sich in die jenseitige Gasse. Eine Laune. Der Nachthimmel hat ihn angelockt, das Dunkelblaue und das Goldene. Unwissend blickt er es an, unwissend streicht er das Haar unter dem gelüpften Hut. Nichts rückt dort oben zusammen, um ihm die allernächste Zukunft anzuzeigen. Alles bleibt an seinem unsinnigen, unerforschlichen Platz. An und für sich sehr vernünftig, dass Wese weitergeht. Aber er geht ins Messer des Schmarr. »Wese«, schreit Schmarr, auf den Fußspitzen stehend, den Arm aufgereckt, das Messer scharf gesenkt. »Wese, vergebens wartet Julia!« Und rechts in den Hals und links in den Hals und drittens tief in den Bauch sticht Schmarr. Wasserratten, aufgeschlitzt, geben einen ähnlichen Laut von sich wie Wese. »Getan«, sagt Schmarr und wirft das Messer, den überflüssigen, blutigen Ballast gegen die nächste Hausfront. »Seligkeit des Mordes, Erleichterung, Beflügelung durch das Fließen des fremden Blutes! Wese, alter Nachtschatten, Freund, Bierbankgenosse, versickerst im dunklen Straßengrund. Warum bist du nicht einfach eine mit Blut gefüllte Blase, dass ich mich auf dich setze und du verschwendest ganz und gar? Nicht alles wird erfüllt. Nicht alle Blütenträume reiften, dein schwerer Rest liegt hier, schon unzugänglich jedem Tritt. Was soll die stumme Frage, die du damit stellst?« Pallas, alles Gift durcheinanderwürgend in seinem Leib, steht in seiner zweiflügelig aufspringenden Haustür. »Schmarr, Schmarr, alles bemerkt, nichts übersehen!« Pallas und Schmarr prüfen einander. Pallas befriedigt's, Schmarr kommt zu keinem Ende. Frau Wese mit einer Volksmenge zu ihren beiden Seiten eilt mit vor Schrecken ganz gealtertem Gesicht herbei. Der Pelz öffnet sich, sie stürzt über Wese, der Nachthemd bekleidete Körper gehört ihm, Der über dem Ehepaar sich wie der Rasen eines Grabes schließende Pelz gehört der Menge. Schmarr, mit Mühe die letzte Übelkeit verbeißend, den Mund an die Schulter des Schutzmannes gedrückt, der leichtfüßig ihn davonführt.